Ich wünsche euch allen nochmal einen wunderschönen Sabbat. Alle, die hier im Raum sind und auch alle, die zuschauen. Es ist wirklich schön, dass wir uns noch frei versammeln dürfen. Wir wissen nicht, oder wir wissen schon, was für Zeiten auf uns zukommen. Aber wann genau, weiß nur Gott allein. Vielen Dank auch für die Kindergeschichte. Ich persönlich finde Kindergeschichten immer sehr schön. Stimmt ihr mir dazu? Ja? Weil Kindergeschichten sind nicht nur gut für Kinder, sondern auch für uns Erwachsene, damit wir auch viele Sachen lernen können. Und auch Jesus selber lehrte oft mit Gleichnissen oder Illustrationen. Und ich möchte mit einer beginnen, mit einer kleinen Geschichte. Nur ich werde, bevor ich anfange, zwei Bitten an euch. Die eine Bitte wäre, wenn es euch einfällt, dann bitte betet für mich. Herr, gib ihm die richtigen Worte, damit sie auch richtig rüberkommen. Und die zweite Bitte wäre, Herr, gebe mir Ohren, um zu hören, das, was für mich wichtig ist. Ich denke, wenn euch das einfällt, dann einfach daran denken, damit Gott uns reich segnen kann. Die Geschichte spielt in einem Land, wo es viele Wälder gibt. Und ein junger Mann suchte unbedingt Arbeit. Und da er gut mit der Axt umgehen konnte, war das Naheliegendste, sich bei einem Holzfällerunternehmen zu bewerben. Und er frug dort nach einem Job. Der Vorarbeiter sagte, das kommt darauf an, ob du bei uns anfangen kannst oder nicht. Wir müssen erst mal wissen, was du kannst. Mal sehen, ob du diesen Baum fällen kannst. Der junge Mann trat vor und fällte diesen großen Baum sehr geschickt und sehr schnell. Und der Vorarbeiter war sehr beeindruckt und sagte, nächsten Montag kannst du bei uns anfangen. Montag verging, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die Tage gingen vorbei. Und am Donnerstagnachmittag kam der Vorarbeiter zu dem jungen Mann und sagte ihm, du kannst dir deinen Gehaltscheck heute abholen. Und der junge Mann fragte sich, aber wieso, Chef? Normalerweise kriegt man doch immer am Ende der Woche, am Freitag, doch den Lohn. Er sagte zu ihm, ja, normalerweise stimmt das auch. Und wir geben am Ende der Woche auch den Gehaltscheck. Aber bei Ihnen ist es ein bisschen anders. Am Montag, als Sie angefangen haben, waren Sie auf dem ersten Platz. Sie haben am meisten Bäume gefällt. Aber wie die Tage vergingen, waren Sie am Donnerstag am schlechtesten. Der junge Mann antwortete, ich verstehe das nicht. Ich bin ein harter Arbeiter. Ich komme zuerst an, gehe am spätesten weg. Ich arbeite sogar meine Kaffeepausen durch. Der Vorarbeiter sah die Aufrichtigkeit dieses Mannes und überlegte und stellte ihm dann eine Frage. Junger Mann, hast du in dieser Zeit auch deine Axt geschärft? Und der junge Mann sagte, nein, ich hatte keine Zeit. Ich musste so viele Bäume fällen, dass ich dafür keine Zeit hätte. Ist es vielleicht in unserem Leben genauso, dass wir vergessen, die Axt zu schärfen? Wir sind beschäftigt mit so vielen Dingen, aber eine wichtige Sache, die davon abhängt, ob wir unsere Arbeit gut oder schlecht machen, vergessen wir. Dankeschön. Lass uns mal zwei Texte aus Prediger lesen. In Prediger 1, Vers 9. Wir möchten zwei Texte lesen und dann verrate ich euch gleich auch das Thema unseres heutigen Bibelstudiums. In Prediger 1, Vers 9, das ist ein bekannter Text, genauso auch wie der nächste Text heißt es, was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und in Prediger 3, Vers 15 steht es ähnlich, was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Wir können uns sicherlich gut erinnern, im letzten Quartal haben wir ausführlich ein Buch studiert. Das war das Buch, welches? 5. Buch Mose. Und was mir aufgefallen ist, beim Lesen des 5. Buch Mose, es kommen immer wieder einige Wörter ständig vor. Vielleicht ist es doch auch euch aufgefallen. Unter anderem kommt dann immer wieder, vergiss nicht. Oder erinnere dich. Oder habe Acht. Warum wiederholt Gott durch Mose immer wieder diese Worte? Naja, damit sie unter anderem nicht die gleichen Fehler machen wie ihre Vorväter. Denn man sollte ja aus Fehlern lernen und nicht immer wieder in die gleichen Fehler hineinrutschen. Und was wir uns heute anschauen wollen ist, wie können wir aus den Fehlern der Juden bei der ersten Ankunft Jesu lernen? Warum haben sie Jesus abgelehnt und welche Bedeutung hat es für uns heute, die wir auf die zweite Wiederkunft Jesu warten? Ich denke, da gibt es viele Parallelen, die wir selber lernen können, damit wir vorbereitet sind auf sein baldiges Kommen. Wie schon erwähnt, wir springen ein paar Jahrhunderte nach Mose nach vorne, etwa um das Jahr 5 vor Christus. Jesus wird geboren. Haben die Juden auf den Messias gewartet? Hätten sie wissen können, dass der Messias ungefähr um diese Zeit kommt? Was denkt ihr? Hätten sie es wissen können? Ja, wir haben ja mindestens ein Beispiel, wo geschrieben steht, dass er gewartet hat. Also sie hätten es wissen können. Aber wir lesen etwas ganz Trauriges gleich im Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 11. Da steht geschrieben, Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er als Schöpfer kam in sein Eigentum, aber er wurde nicht aufgenommen. Sind das nicht traurige Worte? Und das zugleich zu Beginn des Johannesevangeliums. Unser Schöpfer und Erlöser kam zu seinem Volk, doch ein Großteil des Volkes und vor allem die Leiter lehnten ihn ab. Und die Frage ist, kann uns das heute auch passieren, dass wir am Ende für Jesu Wiederkunft vielleicht nicht vorbereitet sind? Wir wollen jetzt uns 8 Gründe anschauen, warum der Großteil der Juden den Messias damals ablehnten und was wir daraus lernen können. Punkt 1, sie hatten ein falsches Schriftverständnis oder eine falsche Schriftauslegung. In Johannes 12, Vers 34 lesen wir, Johannes 12, Vers 34, da steht geschrieben, die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Die Juden damals haben einen Messias erwartet, doch ihre Erwartungen waren ganz anders. Ihre Erwartungen zielten darauf, es wird ein Nachkomme Davids. Er wird ein größeres Reich aufbauen. Er wird die Römer vertreiben und es wird ein großes Friedensreich geben. Und tatsächlich gibt es auch Textstellen, die das auch belegen. Aber allerdings gibt es auch andere Textstellen. Die Juden damals ignorierten die Stellen, die vom Leiden und vom stellvertretenden Opfertod Jesu sprachen. Durch die einseitige Bibelauslegung merkten sie nicht, dass hier die Rede von zwei unterschiedlichen Ereignissen ist. Christus sollte zuerst als Opferlamm kommen und für die Sünden der Welt sterben und dann anschließend am Ende der Zeit ein ewiges Reich errichten. Hier sehen wir auch eine große Gefahr, die zu allen Zeiten das Volk Gottes bedrohte. Nicht nur damals, nicht nur im Mittelalter, auch für uns jetzt. Wie legen wir die Bibel aus? Die Bibel muss in ihrer Gesamtheit genommen werden. Wir dürfen nicht einige Textstellen ignorieren, die uns vielleicht unangenehm erscheinen oder vielleicht zu unserem Verständnis oder unserem Ergebnis der Lehre nicht passen. Nur auf diese Zitate hinweisen, die für uns wichtig sind, die unsere Vorstellungen bestätigen. Außerdem müssen alle Texte im Kontext verstanden werden, also auch im direkten Zusammenhang verstanden werden. Jesus hat uns ein wunderbares Beispiel in Lukas Kapitel 22 gegeben, wo er mit den Emmaus-Jüngern zusammengeht und da, wo er über sich selbst, über den Messias spricht. Da erklärt er und fing an, von wann zu sprechen? Von Mose bis hin zu den Propheten. Das war damals die ganze Bibel. Er erklärte ihnen von Anfang bis Ende, was es zu bedeuten hat. Hätten die Juden damals die Schriften richtig ausgelegt, hätten sie den Messias oder mehr Leute den Messias auch empfangen. Zweiter Punkt, Vorurteile. In Johannes 7, Vers 52 lesen wir. Johannes 7, Vers 52. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Was war damals in Galiläa? Unter den strenggläubigen Juden war es eine sehr verachtende Gegend. Sie sahen die Menschen in dieser Region als Sünder und verunreinigt, weil sie sich unter den Einfluss der Heiden stellten. Diese Vorurteile spiegeln sich auch in ihrer Schriftauslegung wider. Nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass Galiläa ausgeschlossen ist, dass da irgendetwas passiert. Das ist ihre eigene Interpretation gewesen. Die Bibel macht die Herkunft eines Propheten nicht zum Prüfstein, von wo er kommt, sondern seine Worte, Handlungen und seine Frucht sowie seine Berufung von Gott sind ausschlaggebend, ob er ein wahrer Prophet ist. Diese falsche Auslegung der Pharisäer zeigt, wie stark unsere eigenen Vorurteile und vorgeprägten Vorstellungen unseren Glauben beeinflussen können. Ich weiß nicht, ob ihr mal nachgeschaut habt, was die Definition von Vorurteil ist. Ja. Wir hören immer viel, der hat Vorurteile, aber ich wollte mal direkt mal nachschauen, was bedeutet, was sagt uns das große Internet? Und ich habe mal zwei rausgesucht, eigentlich sind sie alle ziemlich ähnlich. Eine Definition sagt, eine nicht objektive, meist von feindseligen Gefühlen bestimmte Meinung, die sich jemand ohne Prüfung der Tatsachen voreilig im Voraus über jemanden etwas gebildet hat. Eine zweite sagt so ähnlich, ohne Prüfung der objektiven Tatsachen voreilig gefasste oder übernommene, meist von feindseligen Gefühlen gegen jemanden oder etwas geprägte Meinung. Also wir sehen hier unterschiedliche Sachen, wann Vorurteile entstehen können. Ein Punkt ist, irgendetwas stimmt mit meiner Beziehung zu dieser anderen Person oder Sache nicht. Und diese Gefühle sind meist nicht positiv, sondern eher negativ. Ich habe eine vorgefasste Meinung und vor allem, ich tätige diese Meinung, ohne dass ich es geprüft habe. Kann es sein, dass wir auch heute in derselben Gefahr stehen, dass wir schnell Vorurteile gegen Leute haben? Ich nenne mal ein paar Beispiele. Ich bin sehr jung hier in dieser Gemeinde, aber ich bin in vielen verschiedenen Gemeinden gewesen und durchaus kann man verschiedene Sachen hören. Zum Beispiel, wer predigt denn heute? Wer hat die Lektion? Oder wenn wir vielleicht mit jemandem reden, dann kommt vielleicht die Frage, wie ist denn überhaupt sein Bildungsstand? Hat er überhaupt studiert? Oder wenn es um theologische Sachen geht, hat er überhaupt Theologie studiert? Kann er überhaupt mit mir reden? Eine andere Aussage könnte auch vielleicht sein, naja, hat er überhaupt genügend gebetet und gefastet, dass er mit mir reden kann? Die Frage ist, wie können wir damit denn überhaupt umgehen? Die Bibel sagt uns, dass wir nichts Schlechtes über andere denken sollen. Sogar, wir sollen sie höher schätzen als uns selbst. Bedeutet nicht, dass wenn jetzt Fehler, Sünden oder Irrlehren da sind, dass wir sie tolerieren und sagen, ist ja alles gut, mach ruhig weiter. Die Fehler, die Sünden sollen nach dem biblischen Prinzip angesprochen werden. Aber Jesus selber liebt Jesus alle Menschen. Das können wir mit einem eindeutigen Ja bestätigen. Liebt Jesus die Sünde, die der Mensch tut? Nein. Und das ist etwas Wichtiges, was wir unterscheiden müssen. Wir müssen unsere Brüder, Schwester lieben, aber weil wir sie lieben und wenn wir etwas erkennen, dass etwas nicht stimmt, dann wollen wir doch wieder, dass sie auf den rechten Weg kommt. Das sollte immer unsere Motivation sein. Und eine zweite wichtige Sache ist, da sind die Beroeaner ein ganz gutes Beispiel. Als Paulus zu ihnen kam und predigte, was passierte dann? Sie kamen in Gruppen zusammen und fingen an, über Paulus zu lästern. Was hat denn der wieder gesagt? Und was hat der wieder gesagt? Wie kann er das bloß sagen? War das die Einstellung dieser Menschen? Nein, sie prüften alles, ob es sich so verhielt. Und das sollte auch unsere Einstellung sein, dass wir die Sachen prüfen und keine Vorurteile haben. Wir kommen zu Punkt 3. Sie waren nicht bereit, Gottes Willen vollständig zu tun. In Johannes 17, Verse 16 und 17 lesen wir, Johannes 17, Verse 16 und 17, da spricht Jesus, Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wie seltsam es auch klingen mag, so zeigt uns die Bibel, dass ein wesentlicher Grund, warum die Juden nicht erkannten, der war, dass sie nicht bereit waren, den Willen Gottes zu tun. Wenn wir die Bibel durchschauen, dann sehen wir, dass Jesus an mehreren Stellen falsche Aussagen, Irrtümer, falsche Handlungen immer wieder korrigiert hat, auch öffentlich. Aber sie waren nicht bereit, ihre Fehler einzusehen. Es verletzte eher ihren Stolz und sie wollten ihr Gesicht bewahren. Und dadurch verhärtete sich ihr Herz immer mehr und mehr. Und sie waren weniger bereit, die Wahrheit anzunehmen. Auch bei uns heute besteht die große Gefahr, dass wir die Bibel dadurch falsch auslegen, weil wir nicht wollen, dass wir auf unsere Sünden, auf unsere Fehler oder falsche Lehren angesprochen werden. Ähnlich den religiösen Führern von damals ist es auch uns oft wichtig, vielleicht nicht das Gesicht zu verlieren. Es besteht die Gefahr, dass wir unsere eigenen Wege und Vorstellungen versuchen, durch das Wort Gottes zu rechtfertigen. Dies macht uns dann auch unfähig, die Wahrheit zu erkennen. Deswegen sollten wir immer Gott bitten, uns einen willigen Geist zu schenken, damit wir die Wahrheit gerne annehmen. Herr, schenk mir einen willigen Geist, damit er auch deine Wahrheit erkennen kann. Punkt Nummer 4. Persönliche Ambitionen und Vorstellungen. Wir sind weiter in Johannesevangelium, dort in Kapitel 11 und lesen die Verse 47 und 48. Johannes 11, 47 und 48. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. An diesem Text sehen wir, dass die Obersten des Volkes Angst hatten, ihre Macht zu verlieren. Von einem Messias erhofften sie sich, dass dieser ihre Macht erweitert und nicht wegnimmt. Das sündige Herz sehnt sich nach Macht, Anerkennung und ein angenehmes Leben. Aber sie sahen, dass Jesus ihnen das nicht bieten kann. Auch heute stehen wir in der Gefahr, genau das Gleiche durchzuleben. Viele haben heute auch eine falsche Vorstellung von Gott. Einige suchen nach einem Evangelium, wo es ihnen nur gut geht, das sogenannte Wohlfühlevangelium. Wenn ich mich zu Gott bekehre, ist alles gut. Alles wird gut. Aber das sagt die Bibel nicht. Andere wiederum sehen sich, dass Jesus so schnell wie möglich wiederkommt. Aber wenn wir uns so umsehen und vielleicht auch die Gemeinden umsehen, und wenn ich mich zurückerinnere, wie viele Jahre müssten es jetzt schon sein? 12 Jahre, seitdem Ted Wilson Präsident gewählt wurde. Und könnt ihr euch erinnern, was sein erster Aufruf war an die Gemeinden? Wer kann sich noch erinnern? Fängt mit E an. Erweckung. Erweckung, 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 was wir fast jedes Jahr wieder haben. Wir sehnen uns nach Erweckung und irgendwie scheint nichts so richtig in Gang zu kommen. Aber woran liegt das? Wir hatten heute früh schon die Frage gehört und am Ende der Predigt kommen wir auch ein Stück weit darauf hin. Aber viele denken sich, Mensch, da es sowas nicht kommt, es muss was schiefgelaufen sein. Wir brauchen neue Erkenntnis. Jesus kommt nicht, weil wir etwas noch nicht richtig entdeckt haben. Meistens ist es vielleicht die Offenbarung. Hier liegt ein Fehler, da liegt ein Fehler. Und es kommen neue Lehren in die Gemeinde. Das beschreibt doch auch 2. Timotheus 4, Vers 3. In 2. Timotheus 4, Vers 3, ein bekannter Text, der sagt: Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und ich denke, wir leben genau in dieser Zeit. Noch nie gab es aus meiner Sicht so viele Irrlehren in unseren eigenen Reihen wie heute. Angefangen von der Gottheit bis hin zu unterschiedlichen unbiblischen Auslegen über das Mahlzeichen, über die Siegel aus der Offenbarung und es gibt noch so viele mehr. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge man halten müsste, um alle zu erwähnen und zu bezeichnen. Doch was wir heute brauchen, ist ein Glaube und eine Lehre, die unser Herz und unser Denken verändert und uns Jesus ähnlicher macht. Das Evangelium, was in der Bibel beschrieben ist, ist keine mystische Sache, dass wir danach suchen müssen, als wäre es etwas Geheimnisvolles. Das kann ein Gelehrter genauso wie ein Fischer, wie die Jünger, in seinem eigenen Leben erfahren. Punkt Nummer 5. Menschliche Auslegungen und Traditionen. In Matthäus 15, Verse 3 bis 6 lesen wir, Matthäus 15, 3 bis 6, er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute gekommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen aufgehoben. Da sich die geistliche Elite sich zunehmend vom Wort Gottes entfernte und, wie wir gesehen haben, Gott nicht ernsthaft nachfolgen wollte, war es nur eine Folge, dass sie ihren eigenen Traditionen und Auslegungen immer wichtiger wurden als die Schrift. Hier in diesem Beispiel geht es um zusätzliche Regelungen, um, Jesus nennt sie auch Menschengebote, die dann über den Geboten Gottes gehoben wurden. Die finanzielle Förderung des Tempels war für die damals Schriftgelehrten wichtiger, weil sie selber davon Profit hatten, als das Gebot Gottes in den 10 Geboten Vater und Mutter zu ehren. Auch heute besteht die Gefahr, dass Traditionen, Auslegungen und Menschengebote über das prophetische Wort emporgehoben werden. Die Frage ist, welchen Maßstab haben wir für unser Leben? Nach welchen Kriterien treffen wir denn unsere Entscheidungen? Natürlich sind wir ein wenig beschränkt durch die Gesetze des jeweiligen Staates, was ja nicht schlecht ist, solange sie den Gesetzen Gottes nicht widersprechen. Aber wie entscheiden wir, was gut oder schlecht ist? Es gibt ein Beispiel, das ihr alle kennt, das vor ca. 6000 Jahren stattfand, im Garten Eden, vor dem Sündenfall. Alle Wesen lebten in Harmonie. Alles war wunderschön, bis Satan, die Schlange, die Menschheit verführte. Ich lese die Texte in 1. Mose 3, 4 und 5. Die kennt ihr bestimmt alle. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Dieser Text sagt uns, wenn ihr Gottes Gebote brecht, dann werdet ihr selber Gott sein und ihr könnt dann selber entscheiden, was gut oder böse ist. Ihr braucht selber keine Vorschriften. Ihr entscheidet selber, was gut oder böse ist. Und somit sehen wir auch heutzutage, wie viele Menschen nach eigenen Richtlinien entscheiden, was gut oder böse ist. Es wird danach gehandelt, was man für selber für richtig oder falsch hält. Oder heutzutage sagt man das nicht direkt so, sondern man sagt vielleicht eher, ich habe das Gefühl, meine innere Stimme sagt mir das oder wie auch immer. Also entscheidet man das für richtig. Einige argumentieren vielleicht, ich bete sehr viel und dann mache ich das. Auch wenn beten, ich bin nicht gegen beten, beten ist sehr wichtig, aber beten alleine reicht nicht aus. Nur unser Schöpfer allein weiß, was das Beste für uns ist und er sollte auch der Maßstab sein. Und diesen Maßstab hatte er in seinem Wort festgelegt. Gebet ohne den Maßstab kann uns auch zu falschen Wegen führen. Deswegen ist es wichtig, beide Sachen zu kombinieren. Punkt Nummer 6. Sie haben die Propheten nicht angenommen. Vom Johannes den Täufer steht geschrieben, das ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Wie war die Botschaft des Propheten vom Johannes des Täufer? Hat sie aufmerksam erreicht? Kamen viele Leute? War die Botschaft beliebt? Es gab eine bestimmte Person, die hieß Herodes. Mochte Herodes Johannes? In der Bibel steht ja, er mochte ihn. Aber allerdings wollte er seinen Anweisungen nicht hören, bis zu dem Zeitpunkt, dass letztendlich auch der Kopf von Johannes rollen musste, weil er lieber einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und wir sehen auch, dass die Menschen, die Johannes, den Täufer, seine Botschaft angenommen haben, auch dann später auch die Botschaft von Jesus annahmen. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, kann uns das heute auch passieren, dass wir den Geist der Weissagung nicht ernst nehmen oder nur das nehmen, was unserem Willen entspricht? Oft wird gesagt, ich nehme den Geist der Weissagung an, aber vielleicht muss man da tiefer hineinschauen. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, das ist vielleicht gefälscht. Vielleicht ist etwas verborgen, es wird noch etwas geheim gehalten. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Ich werde jetzt erstmal kurz den ersten Satz in Englisch vorlesen, weil ich finde, das macht es irgendwie viel deutlicher. Das steht in 2. Selected Messages auf Seite 78. The very last deception of Satan will be to make of non-effect the testimony of the Spirit of God. Im Deutschen ist es ein bisschen anders übersetzt. Ich versuche es jetzt sinngemäß auch so zu übersetzen. Die allerletzte Täuschung Satans wird es sein, dass er das Zeugnis des Geistes Gottes wirkungslos macht oder dass es keine Wirkung hat. Das ist die letzte große Täuschung. Wir lesen, aber es hat keine Wirkung. Wir lesen, keine Veränderung. Wie wichtig ist es, dass wir alle anderen Punkte mit einbeziehen, dass wir mit offenen Herzen etwas studieren, lesen und das, was uns Gott auch gibt, mit seiner Hilfe auch durchführen, damit nicht sein Wort wirkungslos bleibt, denn dann haben wir am Ende nichts erreicht. Der vorletzte Punkt, Punkt Nummer 7, die Krisen des Lebens. Wir haben schon heute über Krisen in der Lektion gesprochen. Auch zur Zeit Jesu, als er geboren wurde, lebten die Juden in einer Krise. Sie waren belagert von den Römern. Sie waren eine Art Sklaven, kann man nicht sagen, aber sie waren untergeordnet. Und obwohl sie viele Freiheiten hatten, war es nicht das, was sie als Volk Gottes erwartet hatten. Dies führte auch dazu, dass sie ihre Lehren teilweise aufgaben, damit Frieden herrscht, damit sie ein angenehmes Leben haben. Jesus sagte in Lukas 21, Vers 34, bezogen auf die letzte Zeit, in der Endzeitrede, Lukas 21, Vers 34, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Wir leben in einem Zeitalter, das gefüllt ist mit Informationen und Aktivitäten. Es wird immer versucht, unsere Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, aber von den Allerwichtigsten uns abzulenken. Auch in den letzten 2 Jahren. Ich weiß nicht, ob jemand eine Statistik geführt hat, in den letzten 2 Jahren in den Nachrichten, was alles kam, wie viel Prozent ging es immer nur um Corona und Pandemie? 95, 98, 110. Jetzt mittlerweile höre ich ab und zu mal auch diesen Disput ein bisschen zwischen Deutschland, Baerbock und vielleicht Russland und so weiter. Das hört man vielleicht jetzt ab und zu mal. Aber sonst wird immer eine Angst verbreitet, eine Schreckensbotschaft. Es geht immer nur um das eine. Andere Sachen werden fast ignoriert. Die Sorgen für das Leben, den Besitz und den Vergnügen füllen unseren Tag so aus, dass wir keine oder nur sehr wenig Zeit haben, dass wir wirklich unsere Beziehung zu Gott stärken und pflegen. Aber jedoch sollten Krisen in unserem Leben sehr wichtig sein. Ich sage mal ganz forsch, vielleicht sollten wir sogar manchmal beten, dass mehr Krisen kommen. Warum? Wenn alles gut läuft, wie kann sich dann meine Situation, meine Verbindung, mein Vertrauen zu Gott denn beweisen, wenn alles gut läuft? Oder erst in den Krisen. In den Krisen bewährt sich, wie ist mein Charakter, wo mangelt es, wie viel Vertrauen habe ich zu Gott? Und deswegen sollten wir uns, wie Jakobus auch schreibt, es vor lauter Freude halten, wenn Krisen kommen. Natürlich ist es ein Prozess, den wir lernen müssen. Aber durch Krisen lernen wir, wo stehe ich gerade? Und aus diesen Fehlern kann ich lernen und näher zu Gott kommen. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 8, eine falsche Selbsteinschätzung. Wenn wir beim Volk Israel zu Jesu Zeit schauen, hatten sie auch eine falsche Selbsteinschätzung von sich selber. Jeder dachte, er liegt richtig. Egal welche Gruppierung es war, ob es die Pharisäer waren, die Sadduzäer oder die ganz extrem, die Zeloten, jeder dachte, er ist auf dem richtigen Weg und das, was er macht, ist für Gott. Es ging sogar so weit, dass sie für Gott was getan haben? Seinen eigenen Sohn gekreuzigt. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, wie schätzen wir uns denn selbst ein? Mit wem vergleichen wir uns? Oft vergleicht sich der Mensch auch mit anderen Menschen, die oft schlechter sind als er, damit er höher dasteht. Aber ist das der richtige Weg? In 2. Korinther 10, Vers 12 lesen wir, 2. Korinther 10, Vers 12, denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit selbst vergleichen. Paulus nennt sich hier unverständig. Sich mit anderen Menschen oder mit sich selber zu vergleichen. Nein, er sagt noch weiter in Korinther 13,5, dass wir prüfen sollen, ob wir im Glauben sind. Wir sollen uns auf die Probe stellen. Das steht in 2. Korinther 13, Vers 5. Unser einziges Vorbild ist Jesus Christus und nach dem sollten wir auch eifern. Und ich möchte noch einen Text vorlesen, der wurde zwar heute Morgen schon vorgelesen, das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich finde den Text auch sehr wichtig. Und ich möchte zwei, drei Dinge daraus hervorheben. In Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Da steht geschrieben, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wenn wir diesen Text genau anschauen und jetzt den letzten Abschnitt nehmen, als ihr den Tag herannahen seht, von welchem Tag spricht hier Paulus? Welcher Tag ist das, der sich herannähert? Es ist seine Wiederkunft. Und wenn die Wiederkunft näher ist und wir sehen die ganzen Situationen, alles, was um uns herum passiert, dann gibt er uns Prinzipien, wichtige Hinweise, die wir ausleben sollten, damit nicht hier 5 Leute und hier 4 Leute gerettet werden, sondern dass wir alle zusammen einmal im Himmelreich sind. Er sagt einmal, wir sollen aufeinander Acht geben. Aufpassen. Naja, um aufeinander Acht zu geben, ist es auch wichtig, einander zu kennen, zu wissen, miteinander Kontakt zu haben, vielleicht Grüppchen zu machen, wie es auch Gebetsgruppen gibt, seine Schwierigkeiten und Probleme mitzugeben, dass man füreinander beten kann. Dann steht geschrieben, gegenseitig anspornen zur Liebe, andere motivieren, dass die Liebe in uns wächst. Es ist einfach, jemanden zu lieben, den ich gut kenne, mit dem ich gut verstehe und ach, ich mag diese Person und ich liebe sie. Aber wie sieht es dann vielleicht mit Geschwistern aus, wo ich mich nicht so gut verstehe? Da sollten wir keinen Unterschied machen. Wir sollen alle Geschwister lieben. Und wir sollen uns anspornen zu guten Werken. Das heißt nicht, dass wir nur sabbats in die Gemeinde kommen, schön die Predigt hören, sondern gute Werke sollten folgen. Denn wenn wir Menschen nicht nur hier lieben, sondern auch dann die Liebe weiterströmt, dann können wir nicht anders, als gute Werke zu leisten. Die Versammlungen nicht verlassen. Ja, es war eine schwierige Zeit in den letzten 2 Jahren. Der eine oder andere konnte nicht kommen, war verunsichert. Natürlich haben wir, Gott sei Dank, auch Livestream. Aber meine Geschwister, Livestream und von Weitem etwas anzuschauen, ist nicht das Gleiche, wie in die Gemeinde unter Geschwistern und Gemeinschaft zu haben. Deswegen sollten wir uns auch anspornen, dass wir die Versammlungen nicht verlassen. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, eins der schwierigsten Themen. Sondern einander ermahnen. Liebt es jemand, ermahnt zu werden? Okay, heben wir lieber nicht die Hand. Natürlich kommt es immer darauf an, wie jemand einen ermahnt. Das ist ja selbstverständlich. Aber sollten wir nicht immer uns trotzdem prüfen, egal was für eine Ermahnung kommt, für mich selber und mit Gott im Reinkommen, hat vielleicht die Person recht? Kann es vielleicht sein? Kann Gott auch durch Feinde zu mir sprechen? Kann Gott das? Auf jeden Fall. Bei dieser falschen Selbsteinschätzung sind 3 Dinge ganz besonders notwendig, die wir nicht vergessen dürfen. In Gospel Workers auf Seite 100 oder im deutschen Diener des Evangeliums auf Seite 88, ich lese es erst einmal wieder auf Englisch, da steht, guard jealously your hours for prayer, Bible study and self-examination. Im Deutschen ist es beschrieben, bewahrt mit Eifersucht. Ich finde dieses guard eher so mehr bewacht, schützt mit Eifersucht. Die Zeit des Gebets, des Bibelstudiums und der Selbstprüfung. Das heißt, Bibel nicht nur lesen, auch studieren. Und was wir vielleicht manchmal oft vergessen ist, die Selbstprüfung. Wo stehe ich gerade? Herr, was möchtest du mir sagen? Was habe ich diese Woche? Was habe ich diesen Tag? Wie sieht mein Lebenslauf aus? Bin ich näher zu dir gekommen? Bin ich gleich geblieben? Bin ich nach unten gefallen? Wir brauchen diese Selbstprüfung, damit wir vorankommen. Weil sonst wird es schwierig. In Offenbarung 3, Vers 17 steht geschrieben letztendlich über die letzte Gemeinde, bevor Jesus wiederkommt. Es ist das Sendschreiben an Laodicea. Und wenn wir das Sendschreiben im Vergleich zu den anderen Sendschreiben anschauen, dann hat diese Gemeinde kein großes theologisches Problem. Es ist eher praktisch. Lass uns Vers 17 erstmal lesen. Da steht geschrieben, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Die Vorstellung dieser Gemeindemitglieder ist eine andere als die Realität, wie Gott sie sieht. Sie haben eine falsche Selbsterkenntnis. Sie empfinden es ganz anders. Ich stelle euch eine Frage und überlegt ganz genau. Ihr müsst nicht Hand heben oder antworten, aber überlegt ganz genau. Reicht es, dass wir mit Jesus alles machen? Reicht es, dass wir mit Jesus alles machen? Ich sage nein und lese euch einen Text vor, den Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ist Jesus, wenn er vor dem Haus, vor dem Tempel, vor unserem Tempel steht, vor der Tür, ist er weit weg? Nein, er klopft. Er ist neben mir. Reicht es, mit Jesus dann was zu machen? Ist das, was Jesus will? Wenn wir lesen, alter, neuer Bund. Der alte Bund bestand darin, in Hebräer 8, Vers 9 steht drin, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, und sie aus dem Land Ägypten zu führen. Jesus nahm sie an die Hand. Sie gingen mit Jesus. Aber das reicht nicht. Was will Jesus? Jesus will in uns sein. Ich fand eine interessante Geschichte, die ich vor längerer Zeit gehört habe. Eine Familie fährt von einem Gottesdienst nach Hause. Mutter, Vater vorne und das kleine Mädchen hinten, 5 Jahre alt, und hat sich Gedanken gemacht über die Predigt und stellt während der Fahrt der Mutter die Frage: Mama, habe ich das richtig verstanden? Ist Jesus größer und mächtiger als wir? Und die Mutter war erstaunt, das Mädchen ganz klein, und sagt: Ja, das hast du sehr gut verstanden. Mama, ich habe noch eine Frage. In der Predigt wurde gesagt, Jesus will in uns leben. Ist das richtig? Ja, mein Schatz, genau das will Jesus. Aber Mama, das verstehe ich dann nicht. Wenn Jesus größer ist als wir und mächtiger und in uns leben will, müsste man ihn da nicht sehen? Ja, die hat mir die Geschichte immer wieder neu zum Nachdenken gebracht. Aber zum Schluss möchte ich nur eine Sache ansprechen. Was hindert Jesus, dass er in uns hineinkommt? Laut diesem Text, den wir gelesen haben. Bitte? Die Tür muss aufgemacht werden. Ja, jetzt. Ich muss sie einmal selber aufmachen. Aber was ist, wenn vor der Tür so viele Sachen rumliegen? Jetzt mal symbolisch gesprochen, ein Sofa, ein altes Klavier, keine Ahnung, was alles, kriege ich sie dann leicht auf?
Mit Jesus Kraft wird alles wegbringen.
Mit Jesus kann man alles wegbringen. Aber die Frage ist, was ist es, was meine Tür, was unsere Tür blockiert, was wir mit Jesus' Hilfe wegbringen müssen, damit Jesus ganz in unserem Herzen wohnt? Ist es vielleicht die Schrift, die wir auslegen, so wie uns passt? Oder habe ich vielleicht Vorurteile, die mich behindern? Oder schlechte Gefühle anderen gegenüber? Oder bin ich nicht bereit, den ganzen Willen Gottes für mich anzunehmen? Möchte ich lieber meinen persönlichen Ambitionen und Auslegungen folgen? Oder möchte ich vielleicht bestimmte Teile des Geistes der Weissagung annehmen, weil die anderen, da habe ich Probleme damit? Oder sind es vielleicht die Krisen in meinem Leben, die mich anstatt höher zu bringen, nach unten bringen? Oder schätze ich mich vielleicht selber falsch ein? Egal was es ist, Gott ist größer und mit seiner Hilfe können wir alles, was da ist, ausräumen. Ich möchte mit einer Geschichte und mit einem Bibeltext schließen. Es ist schon ein paar Jahre her, da war ein alter Jägermeister, wie der Name schon sagt, alt, und er suchte einen Nachfolger. Er suchte jemanden, der seinen Posten übernehmen könnte. Und es war gar nicht so einfach. Am Ende waren es 3 Bewerber, die es letztendlich geschafft haben, in die nähere Auswahl zu kommen. Und in dieser eine Woche lehrte er sie alles, was wichtig ist, als Jäger im Wald gut zu überleben bzw. das gut zu führen. Und eine wichtige Sache, die ihn immer wieder erläutert hat, war, wenn du das Ziel vor Augen hast, wenn du die Beute hast, dann ziele immer auf das Auge der Beute. Und sie lernten viele verschiedene Sachen und dann kam es zur Abschlussprüfung. 3 Personen, die diese Abschlussprüfung machen sollten. Sie gingen in den Wald, einzeln, separat. Der Jägermeister führte den ersten Jungen hin und zeigte ihm, was siehst du da oben auf dem Baum? Der junge Mann richtete sein Gewehr und schaute durch das Fernrohr und sieht, ich sehe einen Adler. Was siehst du noch? Ich sehe noch verschiedene Zweige drumherum. Was siehst du noch? Ich sehe, wie sich der Wind bewegt. Tut mir leid, du bist durchgefallen. Der nächste kam. Er führte ihn wieder hin zum gleichen Baum, zeigte ihn darauf und sagte ihm, was siehst du dort? Und er sagte, ich sehe das Auge des Adlers. Gut, gut. Was siehst du noch? Ich sehe auch Äste drumherum. Okay, sehr gut. Was siehst du noch? Ich sehe auch ein Eichhörnchen ein bisschen weiter weg. Durchgefallen. Die letzte Hoffnung war auf dem letzten jungen Mann. Er führte ihn dorthin, zeigte ihm wieder den Baum und sagte, was siehst du dort? Der junge Mann zielte und sagte, ich sehe das Auge des Adlers. Okay. Was siehst du noch? Ich sehe das Auge des Adlers. Okay, gut. Aber was siehst du noch? Ich sehe das Auge des Adlers. Und der Meister sagte, du hast bestanden.
Du musst den Fluchtmodus deaktivieren.
Ja, das ist Google, der uns abhört. Wichtig war bei dieser Lektion, man sollte sich nicht ablenken lassen. Ziel war es, wenn ich etwas fokussiert habe, dann sollte ich meinen Fokus darauf hinlegen, mich nicht ablenken lassen, was drumherum passiert. Denn wenn ich das tue, werde ich mein Ziel verfehlen. Und genau das sagt uns auch den letzten Text, den wir jetzt zusammen lesen wollen. In Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Da steht geschrieben, Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wir werden hier aufgerufen. Wir sind in einem Kampf. Und in diesem Kampf brauchen wir Ausdauer. Wir sollen nicht aufgeben. Wir haben eine solche Zeugen vor uns, die es geschafft haben. Und wenn sie es geschafft haben, können wir es auch schaffen. Und wie können wir es schaffen? In Vers 2 steht geschrieben, wir sollen auf Jesus schauen. Er ist sowohl der Anfang des Glaubens als auch der Vollender. Was er angefangen hat, wird er auch beenden. Und wie hat es Jesus geschafft? Musste Jesus mehr durchleben, schwierigere Sachen durchleben als wir? Mit Sicherheit. Aber es steht geschrieben, wie konnte er das Kreuz erdulden? Indem er auf die Freude, die vor ihm lag, darauf blickte. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Wir sind Pilger dieser Welt. Unser Himmelreich ist woanders. Deswegen steht in Vers 3, wir sollen auf ihn achten, auf Jesus schauen, damit wir nicht müde werden und den Mut verlieren. Denn jetzt, kurz vor der Zielgeraden, ist nicht die Zeit, müde zu werden und den Mut zu verlieren. Möge Gott uns dabei helfen. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Um wen es möglich ist, lass uns niederknien zum Gebet. Dass wir noch in Freiheit hier zusammenkommen können, dass wir dich loben und preisen können. Hab Dank für dein Wort, was du uns gegeben hast, wo wir so viel lernen können. Herr, bitte vergib uns unsere Versäumnisse, wo wir die Zeit nicht richtig ausgekostet haben, wo wir uns ablenken ließen, auch jetzt vielleicht auch in den letzten 2 Jahren, Herr. Hab Dank, Herr, dass du immer noch Gnade mit uns hast und dass du möchtest, dass jeder Mensch gerettet wird. Herr, hilf uns, dass wir diese Punkte, die wir besprochen haben, du kennst jedes Herz, du weißt, was jeden bedrückt. Aber du bist treu, wie wir gelesen haben. Du möchtest jedem Menschen helfen. Du möchtest, dass wir einmal zusammen sind mit dir im ewigen Königreich. Herr, hilf uns, dass wir alles Störende, was uns daran hindert, die Tür für dich zu öffnen, damit du völlig in unser Leben eintrittst, dass du auch in unserem Leben bleibst, Herr. Damit wir, wie auch diese Geschichte gesagt hat, damit Menschen sehen, dass wir zu dir gehören, dass sie ein Licht sehen, damit sie dich sehen und somit sich auch viele Menschen bekehren. Herr, führe jeden Einzelnen von euch, von uns hier und hilf uns, Herr, dass wir bereit werden für dein baldiges Kommen. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.